RBB 24 Inforadio präsentiert die Tagesschau.
Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Jens Riewer.
Guten Abend, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Seit knapp 4 Wochen lässt Bundesinnenminister Dobrindt Asylbewerber an der deutschen Grenze zurückweisen. Diese Praxis hat das Verwaltungsgericht Berlin jetzt für unzulässig erklärt. Wenn jemand um Asyl bittet, muss festgestellt werden, welches EU-Land dafür zuständig ist. Normalerweise ist es das Land, in dem derjenige zuerst den Boden der EU betreten hat. Geklagt hatten 3 Menschen aus Somalia, die nach Polen zurückgeschickt worden waren.
Wenige Stunden nach seiner Amtsübernahme Anfang Mai löste Innenminister Dobrindt ein Wahlversprechen ein. Ab sofort würden auch Asylsuchende an den deutschen Grenzen zurückgewiesen. Dafür muss von EU-Recht abgewichen werden. Keine 4 Wochen später beschert ihm das eine Niederlage vor dem Verwaltungsgericht Berlin. Denn das ist nicht von der Begründung der Bundesregierung überzeugt, warum EU-Recht nicht gelten sollte.
Es fehlt bereits an der hinreichenden Darlegung einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung.
Es sei nicht ersichtlich, dass sich eine Situation ergebe, die für die deutschen Behörden nicht zu bewältigen sei. Die Eilentscheidung ist unanfechtbar. Doch der Innenminister sieht darin keinen Grund, die Praxis an der Grenze zu ändern.
Wir halten im Übrigen an den Zurückweisungen fest. Wir sehen, dass die Rechtsgrundlage gegeben ist und werden deswegen weiter so verfahren, ganz unabhängig von dieser Einzelfallentscheidung.
Die Linke wirft Dobrindt vor, dass er es besser hätte wissen müssen und fordert Konsequenzen.
Die Zurückweisungen müssen eingestellt werden. Und es ist auch ganz klar, dass ein Minister, der mit Ansage Rechtsbruch begeht, seines Amtes nicht würdig ist und an der Stelle auch zurücktreten muss.
Trotz aller Warnungen, dass die Zurückweisung von Asylsuchenden juristisch heikel ist, wollte Dobrindt noch am ersten Tag ein vermeintlich starkes Signal setzen. Anschließend hat er sich aus Sicht des Gerichts nicht die Mühe gemacht, das Vorgehen gut mit Fakten und Argumenten zu unterfüttern. Das will er bei der nächsten Klage nachholen.
Knapp 51 zu 49. Das Ergebnis der Stichwahl in Polen ist eng, aber eindeutig. Der rechtsnationale Karol Nawrocki wird neuer Präsident. Er trat für die erzkonservative PiS-Partei an. Die ist entschieden gegen die Politik der liberalen Regierung von Ministerpräsident Tusk. Deshalb ist zu erwarten, dass Nawrocki die Regierung bremst, wo er kann. Wie auch schon sein Vorgänger Duda.
Vom politischen Anfänger direkt zum Präsidenten. Karol Nawrocki, der Kandidat der rechtspopulistischen Partei PiS, hat die Wahl gewonnen, wenn auch nur knapp. Im Wahlkampf hatte er antideutsche und europakritische Töne angestimmt. Sein Motto: Polen zuerst. Wir haben es geschafft, das gesamte patriotische Lager in Polen zu vereinen. Das gesamte Lager der Menschen, die ein normales Polen wollen, ohne illegale Migranten, ein sicheres Polen. Der erzkonservative Nawrocki ist promovierter Historiker, Fußballfan mit Hooligan-Vergangenheit und bekennender Trump-Fan. Sein Wahlkampf stark polarisierend. Am Ende setzte er sich knapp gegen den proeuropäischen Kandidaten und Parteikollegen von Regierungschef Tusk, Rafał Trzaskowski, durch. Der hatte vor allem in Großstädten Stimmen geholt. Hier in Warschau deshalb heute bei vielen Enttäuschung. Ich mache mir Sorgen um Polens Zukunft in der EU und um viele andere Dinge, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es ist, wie es ist. Alles war sehr knapp. Wir werden sehen, wie es weitergeht. Im Moment sind da gemischte Gefühle, aber dass es so eng war, zeigt uns, wie gespalten unser Land ist. Der Präsident in Polen kann mit seinem Vetorecht alle Regierungsvorhaben blockieren, wie zum Beispiel eine Reform der Gerichte oder der öffentlichen Medien. Für die Mitte-Links-Regierung von Ministerpräsident Tusk könnte es mit Nawrocki im Präsidentenpalast also schwierig werden.
Christine Joachim in Warschau, was genau bedeutet es für Polens Regierung, wenn Nawrocki jetzt neuer Präsident wird?
Ja, die Regierung um Donald Tusk dürfte mit Nawrocki als Präsident weiter schwierig. Es wird für sie weiter schwierig bleiben, ihre zentralen Wahlversprechen einzuhalten, die Donald Tusk mit Regierungsantritt 2023 gemacht hat. Dazu gehört vor allem eine Reform der Justiz, also eine Entpolitisierung der Gerichte. Die PiS hatte ja in ihrer Regierungszeit das Justizwesen so umgebaut, dass es nicht mehr als unabhängig gilt. Und auch in entschiedenen anderen Maßnahmen werden wohl weiter blockiert werden, wie schon unter dem noch amtierenden Präsidenten Andrzej Duda. Bisher hatte Tusk ja immer noch die Hoffnung, dass mit dieser Präsidentschaftswahl ein Kandidat ins Amt kommt, der mehr mit der Regierung kooperieren wird. Aber diese Hoffnung dürfte sich jetzt nun zerschlagen haben. Und damit wird Tusks Regierung wohl bis zur nächsten Parlamentswahl in 2 Jahren weitestgehend politisch gelähmt sein. Das dürfte im Sinne der PiS sein, die bei der nächsten Parlamentswahl ja wieder die Macht übernehmen will. Und Tusk hat tatsächlich erst bis heute Abend gewartet, bis er sich vor der polnischen Presse ganz kurz mal geäußert hat zu dem Wahlausgang.
Danke, Christine Joachim in Warschau. Weiter zu Tina Hassel in Brüssel. Was bedeutet der Wahlsieg des Euroskeptikers Nawrocki für die Europäische Union?
Naja, hier hatte man natürlich auf den Sieg des proeuropäischen Kandidaten gehofft und entsprechend nüchtern fielen auch die Glückwünsche aus. Da ist zum einen das Thema Sicherheit. Der Präsident ist in Polen ja auch der Oberbefehlshaber der Streitkräfte. Polen ist ein wichtiges Kraftzentrum, wenn es um Verteidigungsfähigkeit der EU und um die Unterstützung der Ukraine geht. Und im Wahlkampf zumindest hatte Nawrocki gegen finanzielle und militärische Unterstützung der Ukraine gewettert. Und dann ist da die Frage der Rechtsstaatlichkeit, also zum Beispiel der Unabhängigkeit der Justiz. Über die Wahl des Europäers Tusk war ja die EU so erleichtert gewesen, dass sie recht schnell rund 112 Milliarden Euro freigegeben hatte. Und als Vertrauensvorschuss für Tusk, der kann aber nicht liefern. Und deshalb gibt es heute schon Forderungen, man solle diesen Hebel wieder nutzen, um Druck auf die PiS zu machen. Und neuen Freihandelsabkommen dürfte Tusk nun überhaupt nicht mehr zustimmen können, um die polnischen Bauern nicht noch weiter gegen sich aufzubringen. Also für die EU ist diese Wahl eine bittere Pille, auch wenn man das heute so offen nicht sagen will.
Danke, Tina Hassel in Brüssel. Die Runde groß, die Erwartungen niedrig. Nach einer Stunde waren die direkten Gespräche zwischen Russland und der Ukraine heute beendet. Beide Seiten vereinbarten in Istanbul einen weiteren Austausch von Gefangenen. In Sachen Waffenruhe gab es keine Fortschritte. Die Positionen liegen nach wie vor weit auseinander. Russland lehnt eine bedingungslose Waffenruhe ab und stellt weiter Forderungen, beispielsweise keine Waffen mehr aus dem Westen.
Wieder richten sich die Blicke nach Istanbul. Das Medieninteresse ist riesig. Und wieder finden die Gespräche zwischen Russland und der Ukraine in einem ehemaligen Sultanspalast statt. Unter türkischer Verhandlungsführung treffen sich am Nachmittag die Delegationen. Mit Verspätung für nur eine Stunde. Die Ergebnisse präsentieren sie getrennt. Ein weiterer Gefangenenaustausch wird vereinbart. Vor allem junge Männer und verletzte Soldaten sollen freikommen. Und auch die Leichen gefallener Soldaten sollen übergeben werden. Wir stimmen einem großen Gefangenenaustausch zu, unter folgenden Bedingungen. Als erstes sollen die schwer Verwundeten und Kranken im Verhältnis 1:1 freigelassen werden. Die Ukraine fordert weiter eine bedingungslose Waffenruhe und dass Russland hunderte verschleppte ukrainische Kinder freilässt. Russland hingegen übergibt der Ukraine ein Memorandum mit seinen Bedingungen für ein Ende des Krieges. Erst während der heutigen Verhandlungen haben die Russen uns ein Dokument ausgehändigt. Unser Verhandlungsteam wird eine Woche brauchen, die Dokumente zu prüfen und dann weitere Schritte einzuleiten. Weniger Ergebnisse und noch weniger Gemeinsamkeiten. Aber zumindest reden beide Länder nach Jahren der Funkstille, wollen offenbar auch weiter verhandeln. Und das nach den schweren gegenseitigen Angriffen der letzten Tage.
Katharina Willinger in Istanbul, viel ist bei den Gesprächen nicht herausgekommen. Wie soll es denn jetzt weitergehen?
Also die ukrainische Seite hat der russischen Delegation während des Treffens wohl ein Treffen vorgeschlagen. Ein erneutes Ende Juni soll es stattfinden unter der Teilnahme der Staatschefs, also Selenskyj und Putin. Und auch andere Staatschefs könnten teilnehmen, namentlich wurde da Trump genannt. Der türkische Präsident Erdogan, der selbst heute bei diesem Treffen nicht teilgenommen hat, hat nochmal die Türkei ins Spiel gebracht als möglichen Verhandlungsort und hat auch gesagt, dass er bei diesem Treffen selbst teilnehmen könnte. Jetzt kommt allerdings das ganz große Aber. Ich habe inzwischen dieses russische Memorandum gelesen, das gerade im Beitrag erwähnt wurde. Das sind also die Bedingungen Russlands an die Ukraine für einen Frieden. Und da sind wieder absolute Maximalforderungen enthalten. Dieser Superlativ passt an der Stelle. Es liest sich nicht so, als sollte mit diesem Memorandum ein Frieden erzielt werden. Es liest sich so, als sollte ein Frieden verhindert werden. Das muss man so formulieren. Und ob unter diesen Umständen tatsächlich da weiter gesprochen werden kann, da habe ich große Zweifel. Die ukrainische Delegation hat angekündigt, sie werde das Papier jetzt prüfen und in einer Woche ihre Entscheidung verkünden.
Danke, Katharina Willinger, nach Istanbul. Operation Spinnennetz nennt die Ukraine das, was vor den Gesprächen geschah. Gestern hatte sie massiv Ziele in Russland angegriffen, 1000 Kilometer von der Front entfernt. Dafür waren Drohnen in LKW versteckt, bis nach Sibirien gebracht worden. Mit diesen Drohnen wurden nach ukrainischen Angaben zahlreiche russische Bomber zerstört. Inzwischen wurden weitere Details des koordinierten Angriffs bekannt.
Aus dem geöffneten LKW-Container steigt eine ukrainische Drohne auf, ferngesteuert und mit Sprengstoff beladen. Das Besondere ist, wo es passiert, in der Nähe eines russischen Luftwaffenstützpunkts, Jakutsk, tausende Kilometer von der Ukraine entfernt. Es war ein koordinierter Angriff gestern, der viel über die geheimdienstlichen Fähigkeiten der Ukraine aussagt. Das Ziel, angeblich mehr als 40 russische Langstreckenbomber, die mit ihren Waffen immer wieder ukrainische Städte treffen. Der ukrainische Präsident Zelensky äußert sich dazu am späten Abend. 34% der auf den Luftwaffenstützpunkten stationierten Träger für strategische Marschflugkörper wurden getroffen. Unsere Leute waren in mehreren russischen Regionen tätig. Konkret galt der Angriff 3 Militärflugplätzen im westlichen Teil Russlands sowie in Irkutsk in Sibirien und Amur im fernen Osten. Russland bestätigte die Attacke. Bemerkenswert ist die Art der Drohnen. Kleine, günstige, sogenannte FPV-Drohnen mit einer geringen Reichweite. Offenbar hat die Ukraine es nun geschafft, diese unbemerkt an die russischen Flugplätze zu bringen. Militärisch könnte der Angriff auch langfristig Folgen haben. Das russische Militär werde künftig mehr Waffen und Soldaten für die Verteidigung von Flughäfen einsetzen müssen, so Experten.
Es hat keine Vorkehrungen getroffen, um seine eigenen Flugzeuge zu schützen. Das ist selten, aber zeigt, dass Russland sich offensichtlich seiner Sache sicher und in diesem Fall offensichtlich zu sicher gewesen ist.
Russland greift währenddessen weiter die Ukraine an. Dabei wurden seit gestern 6 Menschen laut lokalen Angaben getötet, einer hier in der Region Cherson.
Annalena Baerbock kehrt zurück auf die internationale politische Bühne. Die frühere deutsche Außenministerin wurde heute in New York zur Präsidentin der UN-Vollversammlung gewählt. Das Amt wird für ein Jahr vergeben. Die Grünen-Politikerin wurde aber nicht wie üblich per Applaus berufen. Russland bestand vielmehr auf einer geheimen Abstimmung, die Baerbock deutlich gewann.
Annalena Baerbock of Germany. 167
der anwesenden 188 Länder stimmen für die ehemalige Bundesaußenministerin. 14 enthalten sich. Erleichterung bei der neu gewählten Präsidentin der UN-Generalversammlung. Russland hatte zuvor eine geheime Wahl beantragt, sodass per Stimmzettel und nicht wie sonst bei der UN üblich per Knopfdruck abgestimmt wurde. Die Delegation hatte versucht, Baerbock zu diskreditieren und sie für ihre klare Haltung zum Ukraine-Krieg im UN-Sicherheitsrat 2023 scharf kritisiert. Damals sagte Baerbock, ihre Panzer bringen kein Wasser, ihre Flugzeuge bringen keine Babynahrung, ihre Panzer und Flugzeuge bringen Tag und Nacht nur Zerstörung und Tod für tausende Väter, Mütter und Kinder. Destruction and death. Deshalb inszeniert mutmaßlich Russland heute mit 6 weiteren Staaten ein Störmanöver, in dem sie Helga Schmidt, eine andere deutsche Diplomatin, die im Vorfeld im Gespräch für das Amt war, auf den Stimmzettel schreiben, obwohl Baerbock die einzige Kandidatin für den Posten war. Als Präsidentin begleitet sie nun für ein Jahr das protokollarisch höchste Amt der Vereinten Nationen. Sie kündigt an, auch inhaltlich Akzente setzen zu wollen.
Wie jede Organisation braucht auch die Vereinten Nationen eine Modernisierung. Das wird eine große Herausforderung, weil die internationale Ordnung die Vereinten Nationen unter starkem politischen und finanziellen Druck stehen. Und daher ist die Leitlinie meiner Präsidentschaft Better Together.
Baerbock ist die fünfte Frau auf diesem Posten seit Gründung der UNO vor fast 80 Jahren.
Bilder vom Ätna auf Sizilien. Der größte aktive Vulkan Europas ist erneut ausgebrochen. Seit dem Morgen spuckt er Lava, Gas und Asche. Der Flugverkehr ist bislang nicht beeinträchtigt und auch Menschen sind nicht in Gefahr. Die glühende Masse fließt in ein unbewohntes Tal. Der Ätna ist 3300 Meter hoch und bricht mehrmals im Jahr aus. Und nun die Wettervorhersage für morgen Dienstag, den 3. Juni.
Im Süden in feuchter, warmer Luft Schauer, teilweise kräftige Gewitter, sonst in trockener Luft meist freundliches Wetter. In der Nacht lassen Schauer und Gewitter im Süden allmählich nach. In Südostbayern kann es gebietsweise noch bis zum Morgen regnen. Im Laufe des Tages im Süden wieder Schauer und teilweise kräftige Gewitter, sonst mehr Sonne als Wolken und höchstens mal vereinzelt Schauer oder Gewitter. In der Nacht im Süden 15 bis 11 Grad, im Norden kühlt es stärker ab. Am Tag 19 Grad an der See, am Rhein und in der Lausitz bis 26 Grad. Am Mittwoch Sonne, Wolken, Schauer, gebietsweise auch unwetterartige Gewitter. Im Nordwesten nur einzelne Schauer oder etwas Regen. Wechselhaftes Wetter am Donnerstag, am Freitag vor allem im Norden und Westen Regen, Schauer und Gewitter. Dabei ist es windig.
Das war die Tagesschau. Immer um 20 Uhr. Auch im Radio. Mitreden. Deutschland diskutiert.
Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu Mitreden Deutschland diskutiert. Eine Gemeinschaftsproduktion von NDR Info, RBB 24, Inforadio, BR 24 und MDR Aktuell. Ich bin Stefan Rank, ich wünsche Ihnen einen schönen Montagabend. Wir senden heute aus Leipzig an diesem 2. Juni 2025 und ich bin ganz ehrlich, wir hätten uns das Thema heute selbst nicht besser setzen können, weil heute in der Türkei, Sie haben es garantiert in den Nachrichten gehört, die Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland weitergegangen sind. Heute Ex-Außenministerin Annalena Baerbock, nun Präsidentin der UN-Generalversammlung ist und am Mittwoch reist der Bundeskanzler Friedrich Merz das erste Mal nach Washington. Wir freuen uns also über die tagesaktuellen Aufhänger. Der eigentliche Grund, weshalb ich damals diese Sendung zu diesem Thema machen wollte, war ein anderer. Und wir werden uns wahrscheinlich alle noch an den 28. Februar erinnern dieses Jahres, wo etwas auf öffentlicher Bühne stattgefunden hat, ja, was es so noch nicht gegeben hat.
Du spielst mit dem Leben von Millionen von Menschen. Du spielst mit dem Dritten Weltkrieg. Was du hier machst, ist sehr respektlos gegenüber diesem Land, das euch weit mehr gegeben hat, als es nach Meinung vieler Leute hätte tun sollen.
Tja, da sitzt also ein ukrainischer Präsident Volodymyr Zelensky, Präsident eines völkerrechtswidrig überfallenen Landes im Weißen Haus in Washington, also genau dort, wo die bisherigen Unterstützer der Ukraine zu Hause sind, und wird da auf offener Bühne wirklich regelrecht runtergeputzt, abgekanzelt und am Ende quasi rausgeschmissen. Und ich saß da mit offenem Mund. Ich konnte es wirklich nicht fassen, obwohl wir ja einiges gewohnt sind schon von Trump. Ich habe mir im Nachhinein dann auch so die Frage gestellt, wie erklären wir das eigentlich einer jüngeren Generation? Also was da passiert ist, wie nehmen das beispielsweise Kinder auf, denen wir ja hier im besten Falle immer beibringen, respektiere dein Gegenüber, sei fordernd, aber nett und ja, das alles. Und all das scheint über Bord geworfen zu sein im großen politischen Kontext. Deshalb stellt sich heute uns die Frage, Rüpelei statt leiser Töne, ist die Diplomatie am Ende? Und dazu möchte ich gerne aufrufen, uns anzurufen. 08000 441777 ist die Nummer zu uns ins Studio. 08000 441777. Sie können uns auch gerne eine E-Mail schreiben. Geht am einfachsten über mitreden.ard.de. Und Sie können uns wie gewohnt natürlich auch zuschauen auf dem YouTube-Kanal der Tagesschau. Dort auch bitte live kommentieren. Und wir versuchen, wie üblich, möglichst viele Kommentare dann hier auch einfließen zu lassen in diese Sendung. Und wir haben heute fantastische Gäste. Das kann ich nicht anders sagen. Wir haben wirklich fantastische Gäste, die ein möglichst breites Spektrum in dieser Diskussion abbilden werden. Da freue ich mich zunächst über den ehemaligen österreichischen Botschafter in London und Moskau, dass er zugesagt hat. Derzeit ist er Leiter der Diplomatischen Akademie in Wien, eine der weltweit ältesten Einrichtungen ihrer Art. Dr. Emil Brix, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Grüß Gott aus Wien. Bin gerne bei Ihnen.
Sehr gerne. Die wissenschaftliche Perspektive soll uns Professor Johannes Farwig ein bisschen näher erklären. Politikwissenschaftler. Er sitzt am Hochstuhl für der Universität Halle-Wittenberg, forscht zu internationalen Beziehungen und hat kürzlich auch ein neues Buch herausgebracht. Internationale Beziehungen für Dummies. Ist ein, wie ich finde, wirklich fantastisches Einstiegswerk für alle, die sich dem Thema so ein bisschen nähern wollen. Herzlich willkommen.
Hallo, Herr Rank, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Und für die pragmatische Einordnung heute aus New York zugeschaltet, einer der profiliertesten Verhandlungsführer weltweit, Matthias Schranner. Mit seinem Schranner Negotiation Institute berät er Branchenriesen der Wirtschaft, genauso wie Regierungen weltweit oder die Vereinten Nationen. Aktuell ist er zu Gesprächen in den USA. Was dort besprochen würde, können wir vielleicht aus ihm rauskitzeln, wie das Dealmaking eines Donald Trump mittlerweile in der politischen Welt wahrgenommen wird, auf jeden Fall. Das kann er uns aus erster Hand erzählen und auch an Sie. Danke für die Zeit und schön, dass Sie dabei sind.
Vielen Dank für die Einladung.
Ja, also Rüpelei statt leiser Töne ist die Diplomatie am Ende. Das ist die große Überschrift der Sendung. Und das Schöne ist, wir können das ja nach unten durchdeklinieren. Da wird uns allen nämlich relativ schnell bewusst, Diplomatie, Verhandlungen, Kommunikation, das findet ständig und zwar in unser aller Leben statt. Wie wir in einer Straßenumfrage übrigens in Halle und Leipzig von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, erfahren haben.
Jeden Tag mit meinem Mann. Erstmal zuhören, wenn jemand was will. Nicht gleich lospoltern, wenn man andere Meinung ist. Das ist für mich Diplomatie. Und dann drüber reden, wenn man nicht einverstanden ist.
Auf jeden Fall ein Kommunizieren auf Augenhöhe und ein aktives, gutes Zuhören beim anderen. Und es hat für mich nicht unbedingt was mit Meinung zu tun, Diplomatie, sondern es ist die Art der Kommunikation miteinander.
Das kriegen wir nicht mal an die Leute ran. Da gibt es immer nur, der hat Recht und der hat Unrecht. Aber eigentlich müssten wir bei einer Konfliktlösung, geht es nicht, wer Recht hat oder wer böse ist, sondern das ist ein Ende. Ne? Und das sollte Diplomatie eigentlich erschaffen.
Ja, im schulischen Alltag müssen die ganze Zeit diplomatische Entscheidungen getroffen werden, in sich Richtungen ausbalanciert werden. Es muss immer irgendwo eine Balance stattfinden.
Ich bin gerade mit meiner Tochter geflogen und sie ist ein unglaublich guter Verhandler. Und mir wird immer wieder klar, dass die eigenen Wünsche und den eigenen Willen zu haben, was ganz Tolles ist und was wir immer total gern von den Kindern wollen, was aber eben auch bedeutet, dass wir unglaublich viel Kompromisse auffinden müssen, immer wieder miteinander. Also sobald die Kinder anfangen, selber zu denken und wirklich eine Meinung zu haben, dann heißt es halt sofort auch diplomatisch miteinander umgehen.
Tolle, vielschichtige Stimmen eingefangen, also auf den Straßen hier in Mitteldeutschland. Herr Brix, vielleicht die erste Frage direkt an Sie. Ist dem noch was hinzuzufügen? Sie haben gerade zugehört. Oder würden Sie die Kunst der Diplomatie, wie würden Sie die am ehesten definieren?
Also ich finde, auf der Straße hat man eigentlich alle wichtigen Punkte genannt. In der Diplomatie ist das Zuhören so wichtig, das ist gesagt worden, und ist auch das Kommunizieren so wichtig. Es geht darum, dass man die Positionen des anderen in die eigene Position hineinnimmt und nach Möglichkeit, weil wir vertreten alle Interessen, die eigenen Interessen auch durchbringt. Und Diplomatie, und das ist, glaube ich, auch gesagt worden, hat relativ wenig mit Wahrheit zu tun. Wahrheitssucher gibt es in anderen Bereichen. Die Diplomatie ist die Kunst des Ausgleiches. Und Ausgleich, wie wir auch alle wissen, beruht ja nicht nur, dass wir vernünftig sind miteinander, sondern dass wir wissen auch, wie wir umgehen sollen. Und das muss man lernen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass die Diplomatie nicht etwas ist, was sich nur beschränkt darauf, dass man sich in New York bei den Vereinten Nationen trifft, sondern wie auch gesagt wurde, in jeder kommunikativen Situation tritt die Frage der Diplomatie auf.
Ich glaube, da gibt es viele, viele schöne Redewendungen. Diplomatie ist die Kunst, nur die halbe Wahrheit zu sagen. Beispielsweise, Sie hatten das angesprochen und ich will auch nachher, will Sie jetzt schon mal vorwarnen. Sie hatten, ich glaube, ich habe in der Recherche zu dieser Sendung auch gelesen, dass Ihre diplomatische Karriere quasi auf einer Lüge beruht. Da will ich jetzt schon mal anteasern, das würde ich nachher gerne nochmal hören. Ich gehe mal weiter zu Herrn Farwig. Diplomatie als Disziplin in den internationalen Beziehungen, das ist ja, wie gesagt, ich hatte dieses Buch angesprochen, das ist ein unheimlich weites Feld, das reicht weit, weit zurück in der Vergangenheit. Was für Veränderungen haben Sie aus wissenschaftlicher Sicht, würde ich sagen, in den vergangenen Jahren, vielleicht Jahrzehnten so wahrgenommen?
Also Diplomatie, Geschichte und Diplomatie ist ein wichtiges Feld der Politikwissenschaft und der internationalen Beziehungen. Und ich glaube, man kann internationale Prozesse nur verstehen, wenn man auch die diplomatische Ebene sich anguckt. Das ist aber natürlich nur die eine Ressource für Macht und Einfluss in der internationalen Politik. Das Spektrum ist breit, also militärische Mittel, ökonomische Macht, kulturelle Überzeugungskraft, aber eben auch Diplomatie. Mit Diplomatie nehmen Staaten sozusagen die Interessen in der Umwelt wahr. Und je geschickter sie das machen, je erfolgreicher sind sie. Und das ist im Prinzip ein Handwerk, was man lernen kann. Das passiert nicht an Universitäten, sondern an diplomatischen Akademien. Herr Brix leitet eine davon. Aber Diplomaten, die das Handwerkszeug beherrschen, sind erfolgreicher als andere. Und damit sind Staaten, die gute Diplomaten haben, auch einflussreicher als Staaten, die das nicht haben.
Und doch muss man sagen, hat die Diplomatie irgendwo ein Ende. Und spätestens, wenn die Diplomatie zu Ende ist, gehen die Verhandlungen los. Herr Schranner, Sie sind Meister der Verhandlungen, ausgebildet in Deutschland und in den Vereinigten Staaten beim FBI. Das Problem an Ihrer Arbeit ist, so möchte ich es mal zusammenfassen, Sie kommen eigentlich, wenn es schon zu spät ist. Jetzt mal abgesehen von einer derzeit vermutlich sehr guten Auftragslage für Sie, wie könnte man denn für einen diplomatischeren Umgang im Allgemeinen sorgen?
Das ist eine sehr gute Frage natürlich und ich würde es gerne aufgreifen, was der Herr Brix gesagt hat. Schöner und treffender, finde ich, kann man es nicht sagen, dass oft das die Kommunikation mit der Wahrheit nichts zu tun hat. Wahrheit heißt ja, dass ich glaube, dass ich die Wahrheit sehe, ich glaube, dass ich Recht habe. Und ich bin mittlerweile der Meinung, immer wenn ich glaube, dass ich Recht habe, kann ich nicht mehr verhandeln, weil dann möchte ich meinen Punkt durchsetzen, dann möchte ich die andere Seite davon überzeugen, dass meine Position richtig und die gegnerische Position falsch ist. Und sobald ich in diese Rechthaberei einsteige, dann wird es tatsächlich schwierig. Und was wir eben gerade sehen, gerade bei Herrn Trump, bei dem Ausschnitt, den Sie angesprochen haben, sobald ich in meine Position nicht mehr subjektiv betrachte, sondern objektiv als richtig, dann geht's los und dann scheitert's, dann wird's emotional und dann haben wir den Schaden, den wir gesehen haben.
Jetzt interessiert uns natürlich Ihre Meinung. 0800-441777 ist die Nummer zu uns ins Studio. Rufen Sie gerne an. 0800-441777. Auch E-Mails schreiben ist möglich unter mitreden.ard.de oder wie gesagt, Sie sehen uns zu im YouTube-Kanal der Tagesschau. Und da hat unter anderem unser User Urbex Dell kommentiert, also meiner Meinung nach ist die Diplomatie in Europa vorhanden, aber in Amerika und Russland gibt es das kaum noch. Dann fragen wir doch direkt den Diplomaten oder bitten ihn um eine diplomatische Antwort.
Ja, diplomatische Antwort gebe ich Ihnen keine, weil ich bringe auch unseren Studenten bei, dass Diplomatie nicht heißt, nichts zu sagen. Diplomatie heißt auch Stellung zu beziehen, ganz wichtig. Aber ich gebe Ihnen völlig recht, wir haben in Europa eigentlich gelernt, dass wir Diplomatie auch immer mit Vermittlung von Werten verbinden, die aber Werte sind, die wir als liberal bezeichnen. Während das, was wir derzeit in Amerika, China, aber auch vor allem Russland erleben, hat mit liberaler Demokratie sehr wenig zu tun. Und das ist eben unser Problem. Wir leben in einer Zeit, wo wir nicht wissen, wer die großen Mächtigen sein werden in 15 Jahren. Und die bestimmen aber jetzt militärisch, wirtschaftlich, aber auch im internationalen Umfeld alle unsere Entscheidungen. Und wie kann man jemanden darauf vorbereiten, das zu tun? Man kann ihm eigentlich nur sagen, du musst dich darauf einstellen, dass viel mehr durch militärische und wirtschaftliche Macht entschieden wird, als wir noch vor 10, 20, 30 Jahren gedacht haben. Europa muss auch hier aufwachen und muss viel mehr darauf das setzen, was man in den internationalen Beziehungen Realpolitik nennt. Der finnische Staatspräsident Stubb hat vor kurzem gesagt, dass A und O eines guten Diplomaten ist, nicht davon auszugehen, was er sich wünscht, sondern davon auszugehen, was die Realität ist. Und ich habe in Europa oft den Eindruck, wir gehen davon aus, was wir uns wünschen würden, dass die ganze Welt tut, auch diplomatisch, und nicht so sehr, was unsere europäischen Interessen sind und wie wir sie bestmöglich umsetzen können.
Und plötzlich ist man vor allem überrascht, wenn es andere anders sehen, ne?
Ja, absolut. Wir waren auf Trump nicht vorbereitet, obwohl wir ihn schon einmal erlebt haben.
Ja.
Wir haben nicht einmal, als er gewählt war, haben wir gewusst, wie wir uns darauf vorbereiten können. Aber ich muss auch sagen, auch ich hätte nicht erwartet, dass manche der Dinge, die er gemacht hat, dieser absolute Wechsel in der Frage, wie er mit Russland-Ukraine umgeht, hätte ich mir nicht erwartet. Dass Trump jetzt vorgeschlagen hat, wir machen wieder mit dem Iran Nuklearverhandlungen, hätte ich mir nicht erwartet. Und wir werden ja sehen, wie es in Gaza und Israel weitergeht. Da ist Trump, glaube ich, noch für einige Überraschungen gut.
Herr Brix, ich will ganz kurz unseren ersten Hörer mit in die Runde holen. Mario Heuer kommt aus Zwenkau. Ich grüße Sie und wünsche einen schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend auch an Sie alle. Der Vorredner gerade eben, der hat da schon, das finde ich gut, was der gesagt hat.
Der Herr Brix.
Ich sehe das nämlich ähnlich. Es ist so wie eine toxische Beziehung, wo man sich immer einredet, das wird ja irgendwann besser und der Pfleger oder Trinker oder sonst was hört dann irgendwann auf und wird sich bessern und alles wird gut. So ist es aber nicht. Und wir haben eine tolle Europäische Union, finde ich. Aber wir lassen es zu und die Verträge sind auch irgendwie damals merkwürdig kreiert worden, dass alle reinkommen können. Und wenn sie denn dann drin sind, dann können sie uns hassen und können uns plündern quasi und können alles dagegen tun, was unsere Werte sind. Und es gibt keinerlei Möglichkeiten, sozusagen diese Last dann wieder loszuwerden, sondern wir fügen uns denen, beugen uns denen, machen denen Angebote und haben kein Rückgrat mehr und es gibt keine Möglichkeit, siehe Ungarn oder siehe Polen, wir haben ja jetzt auch gerade wieder, heute jetzt wieder gehört, dass da ein neuer rechter Politiker an die Macht kommt, wie die Kaczynskis damals oder siehe Trump. Wir beugen uns, wir machen alles, und sobald jemand radikal ist, werden ja auch deren Forderungen sofort erfüllt. Und wenn jemand diplomatisch ist, dann wird es immer so weich und dann passiert nichts. Und darum kommt natürlich die rechte Seite, finde ich, in meiner Wahrnehmung, immer mehr nach oben. Und Trump kann poltern, wie er will, die Welt beugt sich, macht, was er will. Ungarn kann machen, was es will. Orbán kann Gesetze durchsetzen, die haarsträubend sind, wo die Hälfte der europäischen Werte wegradiert werden, bleibt trotzdem drin. Und in Polen wird es nicht anders werden. Und das finde ich sehr, sehr schade. Mhm. Und wenn wir hier nicht aufpassen, zerbröselt uns unsere Demokratie, zerbröseln unsere Werte einfach mal durch ein paar Irre, die von irgendwelchen durchgeknallten Leuten gewählt wurden, die sich irgendwas erhoffen. Und ich finde, da müssen wir mal aktiv werden.
Das heißt also, eigentlich stellen Sie ja sozusagen die Frage nach einer gesamteuropäischen Diplomatie. Ist das realistisch, Herr Fabik?
Also ich glaube, in der Europäischen Union sind wir glücklicherweise schon einen Schritt weiter. Es gibt den sogenannten Rechtsstaatsmechanismus, wo man, wenn Mitgliedstaaten gegen elementare Prinzipien verstoßen, wo man sie am Ende sogar ausschließen kann oder jedenfalls Finanzmittel kürzen kann.
Also wie jetzt aktuell gesehen bei Ungarn beispielsweise?
Da gibt es die Möglichkeiten. Also da würde ich nicht so schwarz sehen. In der internationalen Politik ist das völlig anders. Mit einem Donald Trump oder einem Wladimir Putin muss man so leben, wie er ist. Wir haben keinen Einfluss darauf. Wir können versuchen, jeweils das Schlimmste zu verhindern, aber Diplomatie heißt in dem Sinne auch, sehr viele schmutzige Hände zu schütteln. Und nun würde ich Trump nicht mit Putin vergleichen. Es gibt unterschiedliche Schmutzgrade natürlich in der internationalen Politik, aber man kann sich die Partner nicht aussuchen. Man muss mit denen arbeiten und leben, die man antrifft, sonst ist man sehr einsam. Und Diplomatie heißt, gesprächsfähig bleiben, auch mit Personen, die man nicht mag und deren Ansichten man auch nicht teilt.
Herr Schraner,
darf ich ergänzen?
Ja, bitte. Herr Brix.
Darf ich nur ergänzen? Ich fürchte, das ist völlig richtig, wenn Europa hier nicht aufwacht, wir sind derzeit wirklich am Speiseplan von Raubtieren, von den Supermächten. Und Europa hat diesen Schritt noch nicht gemacht, darauf zu reagieren. Und das wird sich nicht mit guten Worten machen lassen, sondern das wird sich nur machen lassen, wenn wir unsere Interessen stärker vertreten als bisher.
Ich wollte gerade eben noch auf das Thema Konfliktvermeidung. Also das hat zumindest in Europa oft den Anschein. Ne? Wir sind jetzt beim 17. EU-Sanktionspaket, glaube ich. Ist man da vielleicht satt? Hat man das Verhandeln auf dieser Ebene verlernt, weil es zu lange gut lief? Herr Schraner, was meinen Sie?
Ja, ich denke schon, dass wir diese Freude am Konflikt, also diesen Mut, auch wirklich in Konflikte einzusteigen, das haben wir schon definitiv vernachlässigt. Und Ich denke halt, also ich habe einen großen Vorteil dabei. Ich war früher bei der Polizei und ich habe mit Geiselnehmern, mit Bankräubern verhandelt. Und was dazu führt, dass ich natürlich jetzt überhaupt nicht die Erwartung hatte, dass mein Gegenüber die gleichen Werte hat und meine Werte vielleicht auch versteht. Und deshalb, wenn jetzt so Leute kommen wie eben Trump, wie Orban, Achtung bitte, die sind gewählt. Ja, also bitte, die sind tatsächlich gewählt. Und ich möchte nicht sagen, dass alle, die sie gewählt haben, auch blöd sind, sondern mit denen muss man jetzt umgehen. Die haben unterschiedliche Werte. Und was wir, glaube ich, in Europa vielleicht noch nicht ganz so gesehen haben, ist, dass Verhandlungsführung, Konfliktlösung auch mit Macht zu tun hat. Also es ist immer eine Machtfrage. Und wenn ich diese Machtfrage, diesen Machtkampf nicht annehme, dann bietet natürlich der Gegenseite viel zu viel Raum und viel zu viele Möglichkeiten. Also ja, man muss tatsächlich jetzt auch mal die Verhandlung als Machtkampf sehen und auch Machtmittel benutzen.
Herr Heuer, ich hoffe, die Frage insoweit beantwortet. Ich danke für Ihren Anruf und gehe direkt weiter zum nächsten Hörer, Andreas Liebsch aus Linzburg. Schönen guten Abend Ihnen.
Ja, guten Abend. Andreas Liebsch hier aus Linzburg, haben Sie ja gesagt. Ich habe ein großes Problem zu sehen, was nach Diplomatie kommt. Ich habe da keine so richtige Idee. Ich habe Trump gesehen. Ich habe gesehen, wie er mit Zelensky umgegangen ist. Ich habe mich gefragt erstmal, wie Herr Zelensky sich wohl in dieser Situation gefühlt haben mag. Ich glaube nicht gut, man hat es ja auch gesehen.
Ja.
Aber ich habe auch gesehen, dass Herr Zelensky, ja, so wie wir alle irgendwie nicht darauf vorbereitet waren. Ich frage mich natürlich immer, also Diplomatie, irgendwann muss man doch sehen, dass Diplomatie am Ende ist. Aber was kommt denn dann? Und Konfliktkultur, ich finde Diplomatie und Konflikte, das ist ein bisschen weiter zu trennen, weil Konfliktkultur, ich glaube, das kann man ganz gut lernen. Also wenn man da so im Beruf drin ist oder als Fachmann drin ist, glaube ich, klappt das ganz gut. Aber Diplomatie, glaube ich, ist so wie, ich weiß nicht, wer es gerade gesagt hat, eine Sache von Macht. Und dann müsste man meines Erachtens nach auch wirklich Möglichkeiten haben, Werkzeuge haben, denn dort zu sagen, zwei Sätze, drei Sätze, so wie in Konfliktbereichen, drei Sätze zu sagen, also hier machen wir einen Stopp, hier müssen wir eine Linie ziehen, bis hier und nicht weiter. Und das sehe ich nicht. Und meine Frage wäre in die Runde vielleicht gegeben, was ist denn dann, wenn Konflikte, wenn Diplomatie aufhört? Also wenn man sieht, hier ist ein Stopp, was kommt denn dann? Was macht man dann?
Herr Liebsch, das gebe ich gerne weiter und vielleicht lohnt da ja auch ein Blick in die Geschichte, weshalb ich Herrn Fawig ja eigentlich tatsächlich dann einfach mal direkt ins Thema hole. Also vielleicht gucken wir uns auch mal an, was konnte durch wirkungsvolle Diplomatie denn verhindert werden und was passiert, wenn die Diplomatie tatsächlich am Ende ist?
Also ich würde sagen, das sind gewissermaßen fast eher eine Gesetze der Weltpolitik, dass die Starken, die Mächtigen die Regeln bestimmen und es wenig in der internationalen Politik um Moral und Recht geht, sondern sehr viel mehr um Macht. Und wer Macht hat, wer sie durchsetzen kann, der hat Einfluss. Das ist aber nur die eine Schicht der Wahrnehmung, wenn man so will. Und Herr Liebisch hatte gesagt, was ist, wenn Diplomatie aufhört? Ich finde, Diplomatie darf nie aufhören. Selbst in noch so schwierigen, auswegslosen Situationen muss Diplomatie im Geschäft bleiben. Und wenn wir etwa mit Blick auf Russland uns das angucken, die Europäer haben gesagt, wir reden gar nicht mehr. Und das ist nicht die bessere Alternative. Das heißt, selbst in auswegslosen Situationen muss man versuchen, zumindest Kommunikationskanäle offen zu halten, im Gespräch bleiben, ohne naiv zu sein natürlich. Aber ohne Diplomatie ist nichts besser, weil es wird früher oder später auch wieder der Punkt kommen, wo man wieder miteinander reden muss. Und wenn man das verweigert, dann ist sozusagen Gewalt und ausufernde Gewalt die einzige Alternative und das kann nicht verantwortbar sein. Das heißt, Diplomatie muss Interessen irgendwie zueinander biegen sozusagen und da braucht man Beharrlichkeit, auch ein Stück weit wirklich Schmerzfreiheit und auch eine sehr, sehr hohe Frustrationstoleranz. All das muss man, denke ich, lernen, wenn man im diplomatischen Geschäft ist, sonst hat man keinen Erfolg.
Herr Brix, die Frage hat sich natürlich genauso an Sie gerichtet, ne?
Ja, ja. Nein, also ich bin da nicht ganz dieser Ansicht. Was Russland betrifft, hat Europa natürlich versucht, auch die Gespräche offen zu halten, diplomatisch vorzugehen. Ich erinnere an Telefonate, die Macron gemacht hat, die Scholz gemacht hat und andere. Nur auf der anderen Seite, bei Putin ist angekommen, das ist schwach. die wollen mit mir reden, aber in Wirklichkeit ist es ein Zeichen der Schwäche und ich wäre dadurch ja ermutigt, nicht diplomatisch vorzugehen, sondern militärisch oder wirtschaftlich vorzugehen. Und das ist ja passiert. Der diplomatische Gesprächsfaden darf nie beendet werden, aber es ist tatsächlich schwer, in so fundamentalen Fragen wie diesem fürchterlichen Angriffskrieg mitten in Europa, das auszuschalten. Also der moralische Impuls, der muss auch beim Diplomaten und auch beim Staatsmann vorhanden sein. Und es ist nicht vorstellbar, dass man sagt, ja, ich agiere sozusagen nur verantwortungsethisch, ist mir eigentlich egal, wie da in Wirklichkeit wer gut und böse ist, sondern man muss auch ein bisschen, wie das heißt, gesinnungsethisch da sein. Österreich hat zum Beispiel als neutraler Staat, obwohl wir ein neutraler Staat, immer wäre ein neutraler Staat, gesagt, wir sind militärisch neutral in diesem Konflikt, aber nicht moralisch neutral, selbstverständlich. Wir unterstützen die Ukraine mit allen Möglichkeiten, die uns die Neutralität erlaubt. Und ich denke, das zeichnet ja auch diese Haltung aus, die auch schon angesprochen wurde. Auch ein Diplomat muss eine Haltung in einer gewissen Situation durchführen. Und natürlich, es darf nicht naiv sein. Aber das Naive, muss ich sagen, das habe ich abgelegt in meiner Zeit als österreichischer Botschafter in Moskau, weil da habe ich Putin und eigentlich seine ganze Mannschaft, den Außenminister Lavrov, immer nur so erlebt, dass sie nur mit Stärke versucht haben, ihre eigenen Positionen durchzusetzen. Und ich kein einziges Mal den Eindruck habe, sie gehen auf Verhandlungen ein, kein einziges Mal den Eindruck hatte, wenn wir Europäer Schwäche zeigen, dass sie das verstehen als Bereitschaft zur Verhandlung. Und das macht es halt dann schwer, diplomatisch zu agieren. Weil dann bin ich ja wirklich nur die Beute des anderen, der mit Stärke agiert.
Herr Schraner, vielleicht die Frage dann nochmal von der Diplomatie wieder auf die Verhandlungsebene. Wie kann man denn überhaupt verhandeln? Also tatsächlich in Gespräche kommen, wenn ein Akteur sich aber an gar keine Gepflogenheiten hält, nichts mitmacht, was ihm angeboten wird. Wie kriegt man denn trotzdem irgendwie die Parteien wieder an einen Tisch?
Also vielleicht vorweg noch ein Gedanke, was gesagt worden ist. Ist die Diplomatie wirklich am Ende? Was natürlich schon passiert ist, dass natürlich ein Trump zum Beispiel auch sehr enttäuscht war über die wenigen Erfolge der Diplomatie und ja deshalb einen neuen Weg eingeschlagen hat, indem er ihm zum Beispiel den persönlichen Freund von ihm, diesen Herrn Witkoff, da losgeschickt hat und den überhaupt nicht verbunden hat mit der eigenen Diplomatie, mit den eigenen Leuten. Also die Frage, was kommt nach der Diplomatie, ist halt ein neues Versuchen, ein neues Austesten von anderen Möglichkeiten, wie zum Beispiel jemanden loszuschicken mit dem Herrn Witkoff, was ja auch nicht wirklich erfolgreich ist bisher. Wie bringt man jemanden an den Verhandlungstisch? Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Es gibt eine Einigung oder es gibt eine Nichteinigung. Solange die Nichteinigung besser ist als die Einigung, komme ich nicht an den Verhandlungstisch. Das heißt, wenn die Folgen der Nichteinigung, also des Nichtverhandelns, für mich gut und erträglich sind, gehe ich nicht an den Verhandlungstisch. Und die große Gefahr ist halt gerade beim Herrn Putin, dass der natürlich jetzt, solange er nicht an den Verhandlungstisch kommt oder an den Verhandlungstisch kommt, aber dann nicht verhandelt, ist es auch ein klares Signal, dass er eben mit der Nichteinigung besser leben kann, weil solange es die Nichteinigung gibt, kann er weiterhin militärisch angreifen. Sollte der Herr Putin tatsächlich ernsthaft verhandeln wollen, dann müsste er ja dem oder zumindest dem Waffenstillstandsvereinbarung dann zustimmen, aber das will er nicht. Und das ist bei allen Verhandlungen, privat oder im Business oder in der Politik, solange die Nichteinigung für mein Gegenüber besser ist, gibt es keine Verhandlung.
Daran anschließen möchte ich gleich oder beziehungsweise erstmal dem Herrn Liebsch herzlichen Dank sagen für diese Gedanken und wir gehen direkt weiter zu einer Frage an Herrn Briggs von einem User Markus und der fragt, inwieweit spielt das Fach Psychologie, das ist ja vermutlich auch das, was Herr Schraner gerade angerissen hat, also das Fach Psychologie, einen Teil der Ausbildung junger Diplomaten, lernen die auch anhand historischer Beispiele, Fürst von Metternich etc.?
Ja, selbstverständlich. Die Diplomatische Akademie bei uns in Wien ist die älteste der Welt. Und die wurde 1754 gegründet. Und warum wurde sie gegründet? Nur aus einem Grund, weil damals die Habsburger Monarchie ein Problem hatte mit dem Osmanischen Reich, also der heutigen Türkei. Und man gesagt hat, man braucht Leute, die diese Kultur und Sprache verstehen. Und damals wurde die Akademie gegründet, um genau das zu tun. Die ersten Studenten mussten Übersetzungen von türkischer Lyrik Lyrik ins Deutsche machen, die ersten Übersetzungen. Die ersten Direktoren waren Sprachwissenschaftler des Türkischen und Arabischen und Persischen gewesen. Und daran hat sich nichts geändert. Das heißt, diese Frage, den anderen zu verstehen, in seiner Kultur, in seiner Art zu denken, ist ein entscheidender Punkt. Sie mögen es Psychologie nennen. Wir sagen oft bei unserer Ausbildung, es braucht emotionale Intelligenz. Man muss sozusagen eingehen können auf das Gegenüber. Man muss es kennen, dann eingehen können und nur dann hat es einen Sinn. Weil letztlich, das ist völlig richtig, was der Herr Schraner gesagt hat, aber letztlich geht es natürlich dann darum, Vertrauen aufzubauen. Diplomatie beruht auf gegenseitigem Vertrauen. Und wenn Sie sich angehört haben in den letzten Jahren, was Außenminister Lavrov gesagt hat, er hat immer gesagt, das Vertrauen zwischen Europa, Amerika und Russland ist am Tiefpunkt seit Ende der Sowjetunion. Und das zeigt ja nicht gerade, dass hier Vertrauen gespürt wird, zumindest auf der anderen Seite. Und dasselbe gilt für uns Europäer. Auch wir sagen, wir vertrauen eigentlich dieser Kreml-Führung absolut nicht mehr. Und an einem so einem Punkt ist es ganz schwer, erfolgreiche Verhandlungen zu beginnen.
Wie nah muss denn vielleicht diejenigen, die sich da gerade dafür interessieren, so eine diplomatische Laufbahn einzuschließen, wie nah muss so ein junger, angehender Botschafter möglicherweise auch tatsächlich den Bezug zur Bevölkerung noch weiter wahren? Also das kann ich mir ja durchaus vorstellen, dass es zwar auf der einen Seite, da gibt es ja viele, viele Vorurteile von Diplomaten, unter anderem zugeknüpft, weltmännisch. Ne? Also vor allem Männer, das sowieso. Cocktailpartys, also Politik und Macht. Wie sehr muss sozusagen einfach die Bodenhaftung da sein?
Ja, das hat sich ziemlich geändert. Als ich selber ausgebildet wurde zum Diplomaten, hat vieles davon noch gegolten. Und sogar in der Ausbildung haben wir vor allem Protokollsachen gelernt und wie man sozusagen quasi mit den Meinungsmachern Kontakt hat. Na, heutzutage ist das immer noch wichtig. Protokoll ist wichtig, weil es Konflikte vermeidet, die unnötig sind bei Verhandlungen. Aber letztlich geht es darum, wie kommuniziere ich denn auch mit der eigenen Bevölkerung? Es wird immer wichtiger und es gibt ja den Begriff der öffentlichen Diplomatie, also Public Diplomacy heißt im Englischen. Und man weiß nicht ganz genau, was es ist, aber es geht darum, dass Diplomaten lernen müssen, mit der Öffentlichkeit zu kommunizieren. Heutzutage vor allem über soziale Medien, da wird jeder junge Diplomat ausgebildet, dass die Zukunft der Diplomatie ist, den Umgang mit sozialen Medien zu lernen. Wir haben sogar einen eigenen Masterprogramm, 2 Jahre, für digitale soziale Medien gerade begonnen, weil das so wichtig ist.
Auch da schließt sich die Frage an Herrn Fabik vielleicht an. Also da ändert sich ja wirklich gerade in den letzten 10 Jahren massiv was, weil es ja diese diplomatische Ebene, also die Ebene des Diplomaten oder der Diplomaten, eigentlich nicht mehr braucht, weil es ja eben durch soziale Medien die direkte Kommunikation ständig gibt.
Ja, das ist eine große Herausforderung für die Diplomatie und diese klassischen Drahtberichte, wie man das nennt, die sozusagen von Außenstellen in die Zentrale gingen, die werden zunehmend wertlos, wenn man jede Information auf dem Markt sozusagen bekommt und quasi eine gute eigene Recherche das auch zutage bringt, was früher Diplomaten mühsam zusammentragen mussten. Das macht aber aus meiner Sicht die Diplomatie dennoch nicht wertlos, weil es natürlich auch um verlässliche Informationen gibt, aus Informationen, die nicht nur auf dem öffentlichen Markt gehandelt werden, also wirklich auch vertrauliche Dinge. Und ich glaube, da ist das Aufgabenspektrum eines Diplomaten eben breiter geworden. Er muss diese öffentliche Sphäre beherrschen, ja, keine Frage. Und Sie, aber die klassischen Aufgaben, die gewissermaßen im Verborgenen geschehen, die sind genauso wichtig, vielleicht sogar noch wichtiger in dieser Zeit. Also das Anforderungsspektrum an Diplomatie ist deutlich gewachsen.
Ja, und die gesicherten Informationen, die gibt's ja mittlerweile nicht mal mehr im Weißen Haus, wie wir feststellen durften, als der südafrikanische Präsident zu Gast war. Ich möchte gerne Herrn Schickhardt mit in die Leitung holen. Aus Berlin rufen Sie an. Ich grüße Sie.
Ja, ich grüße alle zurück. Warte mal, ich muss gucken, ob ich jetzt den Lautsprecher ausmachen muss, damit es nicht so sehr halt oder ob das okay ist.
Ja, wir können das gerne probieren.
Okay, dann ich habe ihn weiter an. Erstmal hallo an alle. Was mir ein bisschen fehlt, ist die Trennschärfe, weil ich glaube, hier wird gerade alles so ein bisschen durcheinander geschmissen. Diplomatie, Politik, politisches Handeln und alles und Ethik und Moral. Ein intelligenter Mensch hat mal gesagt, Diplomatie ist die Kunst, jemand mit Worten so lange zu fesseln, bis man es mit Taten geschafft hat. Ich bin 63, das heißt, ich kenne so noch diese Begriffe Hinterzimmerdiplomatie noch sehr gut. Und Diplomatie findet immer statt, auch jetzt im Ukraine-Krieg. Wir kriegen es bloß nicht mit, weil sehr, sehr viel hinter den Türen läuft. Und Putin war sehr diplomatisch. Der hat uns so lange mit Worten zugedröhnt, bis er irgendwann mit den Panzern an der Ukraine stand. Und Trump ist in dem Sinne kein Diplomat, weil der redet nicht, der handelt. Also der ist immer schon einen Schritt weiter. Und das war ja das, was vorhin auch die Vorredner gesagt haben. Was kommt eben nach Diplomatie? Und dann kommt das Handeln. Und mir fehlt jetzt hier gerade eine Diskussion, so die Trennschärfe. Und wenn ich im öffentlichen Raum Diplomatie betreibe, dann ist das Public Relations, dann ist das Öffentlichkeitsarbeit.
Dann geben wir die Frage doch direkt an Herrn Schickert. Herzlichen Dank, aber ich da würde mich natürlich dann doch direkt mal die Einordnung vom Diplomaten freuen.
Naja, wenn das so einfach wäre zu trennen, dann würden wir es ja also gerne machen. Aber tatsächlich, heute ist zwischen Diplomatie, internationaler Politik und dem, was Staatsmänner machen, keine Trennung mehr möglich. Das überschneidet sich ständig. Und normalerweise in der Diplomatie sind wir davon ausgegangen, zum Beispiel, das, was die Regierung vorgibt, wird von Diplomaten möglichst gut umgesetzt und dafür vertraut die Regierung ihren eigenen diplomatischen Apparat. Aber schauen Sie sich an, was Trump zum Beispiel gemacht hat. Er hat bis zu einem Drittel des Außenministeriums die Beamten ausgetauscht. Schauen Sie an, was in Polen derzeit geschieht. Der jetzige noch Präsident Duda hat sich geweigert, Botschafterernennungen polnische, die von der liberalen Regierung gemacht werden, zu unterschreiben. Damit sind die bis heute keine offiziellen Botschafter. Das heißt, wir haben eine Situation, wo die Politik und die Diplomatie irgendwie verlernt hat, wirklich ineinander zu greifen. Und das ist natürlich schon ein echtes Problem, weil wir, das ist ja auch schon gesagt worden, es gibt keinen Moment ohne Diplomatie. Es gibt keinen Moment ohne Diplomatie, Gott sei Dank auch nicht in dem Ukraine-Krieg. Da wird sehr viel abseits der Öffentlichkeit verhandelt. Und ja, heute in Istanbul ist immerhin wieder ein Gefangenenaustausch konnte vereinbart werden. Es ist zwar etwas zynisch, wenn jetzt von russischer Seite gesagt wird, ja wir tauschen 6.000 Leichen aus oder wie viele Leichen es immer sind, das ist gar kein Durchbruch zu wirklichen Verhandlungen. Aber das ist ja schon gesagt worden, solange hier geglaubt wird, dass man auf anderem Wege als mit Diplomatie seine Ziele durchsetzen kann, solange hat Diplomatie eigentlich nur Schadensbegrenzung zu leisten. Da kann sie nicht mehr leisten, weil sie natürlich immer davon abhängig ist, von jenen Leuten, die in dem jeweiligen Staat die politischen Entscheidungen treffen. Aber es gibt so viele Außenminister inzwischen in der ganzen Geschichte, die Diplomaten waren und dann zu Außenministern und Außenpolitikern wurden. Metternich ist schon genannt worden. Metternich ist ein klassisches Beispiel für einen Staatsmann, der versucht hat, Diplomatie ernst zu nehmen und ja letztlich das, was Kissinger formalisiert hat, als eine Balance of Power, also Gleichgewicht der Mächte, hat Metternich bereits beim Wiener Kongress nach den napoleonischen Kriegen gemacht. Aber da sind wir derzeit nicht. Also derzeit haben wir keine Situation, weder im Ukraine-Krieg noch in anderen Konflikten, wo wir so ein Mächtegleichgewicht erkennen. Und das macht es eben so schwierig. Ich würde es nicht der Diplomatie vorwerfen, dass es so schwierig ist, sondern ich würde vorwerfen jenen Staatsmännern, denen es nicht gelingt, herauszufinden, wie denn in Zukunft ein Machtgleichgewicht in Europa stabil und fair aufgebaut werden kann.
Sie haben jetzt gerade eben das Beispiel genannt, derer, die mal Diplomaten waren und es dann zum Außenminister geschafft haben. Wir erleben ja gerade das Gegenbeispiel mit der neuen Präsidentin der UN-Generalversammlung. Die war erst Außenministerin und ist jetzt Diplomatin. Da stellt sich die Frage, wir müssen das vielleicht mal noch mal ganz kurz in den Kontext setzen. Da war eigentlich jemand anders auf dieser Stelle geplant, nämlich Helga Schmidt. Und die ist tatsächlich, wenn ich da richtig informiert bin, Absolventin. Und zwar ihre Akademie. Wenn ich da richtig.
Ja, ich glaube, dass Nein, ich glaube, das ist in Ihrem Lebenslauf nicht ganz richtig dargestellt. Ich hätte Sie gerne als Absolventin der Diplomatischen Akademie,
okay.
Weil sie eine gute Diplomatin ist und weil sie eben als Generalsekretärin der OSZE in Wien tätig ist. Aber das ist auch dieses Beispiel der Wahl jetzt in New York am heutigen Tag, ist ein gutes Beispiel dafür, was ich gesagt habe, dass zwischen der politischen Führung und dem diplomatischen Apparat dieses Vertrauensverhältnis nicht mehr funktioniert. Im diplomatischen Apparat in Deutschland ist man davon ausgegangen, dass Helga Schmidt diese Position bekommt und von Deutschland nominiert wird. Nun hat man aus welchen Gründen immer in der politischen Morschelei der notwendigen Koalitionsregierungen eine andere Entscheidung getroffen. Und das ist natürlich wieder ein Problem, weil wenn Diplomaten ihre eigenen Regierungen nicht mehr hinter sich wissen, wie soll dann auch tatsächlich das erfolgreich sein?
Das heißt, da zerstört man auch einfach Glaubwürdigkeit.
Ja, man zerstört Glaubwürdigkeit, Vertrauen in den eigenen diplomatischen Apparat und letztlich auch die internationale Stellung, weil es ist schon ungewöhnlich, dass wenn nur ein Kandidat um diesen Posten da in New York aufgestellt wurde, ja. Annelie Baerböck, und trotzdem wird sie nicht per Akklamationen wie üblich, sondern nur mit einer großen Anzahl von Stimmen, aber doch auch mit Gegenstimmen und Enthaltungen gewählt. Das ist keine gute Situation. Ich glaube auch, das hilft der deutschen Diplomatie nicht weiter. Und ich verstehe diese Entscheidung nicht ganz, warum sie getroffen wurde. Aber das ist halt so ein Zeichen, dass die Diplomatie dort Grenzen hat, wo die Politik ihre eigenen Interessen verfolgt.
Herr Schickert, ich hoffe, wir konnten da so ein bisschen Sie erhellen und vor allem gut unterhalten die letzten paar Minuten.
Die Beispiele sind mir ein bisschen zu alt. Also ich persönlich bin so ein Freund von dem gewesen, was Genscher oder Wischnewski gemacht haben. Das war keine Öffentlichkeitsarbeit, das war wirklich, so habe ich es immer gesehen, als Diplomatie rein Wasser. Da wurde halt im Hintergrund gesprochen und dann wurde gehandelt. Ja, dass man manchmal Kompromisse als Diplomatie bezeichnet, naja gut, das ist wahrscheinlich dem Zeitgeist geschuldet. Und die vielen sozialen Medien, ja, die machen die Sache auch nicht einfacher.
Herr Schickert, Sie bringen mich aber tatsächlich noch auf eine kleine, auf eine kurze Idee. Erstmal herzlichen Dank für Ihren Anruf. Wir haben nur noch ein paar Minuten. Gerne. Und dann ist auch der Herr Brix schon wieder beim nächsten Termin. Deshalb will ich vielleicht mal noch so eine ganz kleine Anekdote von Ihnen haben. Was ist Ihnen als Diplomat untergekommen, wo man normalerweise sagt, Sie können gerne Namen verfälschen oder wenigstens so abändern, dass wir raten können, dass man, wo man wirklich sagt, das gibt's doch nicht, dass sowas passiert.
Naja, wenn man in Botschafter in London oder in Moskau war, dann gibt's viele von diesen Dingen, wo man sich denkt, das kann ja nicht möglich sein. Natürlich ist klar, dass wenn man mit der russischen Führung zu tun hat, dann erlebt man Dinge, wo man sich denkt, das kann ja mit normaler Diplomatie nicht erklärt sein werden. Also als ich in den Kreml gegangen bin, um mein sogenanntes Beglaubigungsschreiben dem Präsident Putin zu überreichen, wie das ein neuer Botschafter macht, hat Putin mich sofort angesprochen auf eine einzige Sache, auf einen kleinen Ort in Niederösterreich. Baumgarten heißt dieser Ort. Außerhalb Österreichs, glaube ich, kennen ihn wenige, außer die Energieexperten, weil das genau jene Stelle ist, wo die Gaspipeline, die entscheidende, nach Europa umgeleitet wird. Und Putin kennt das ganz genau. Und er hat mir die Frage gestellt, die erste Frage an den neuen Botschafter: Wie geht es Baumgarten? Sie können sich vorstellen, ich war einigermaßen verblüfft und habe da nicht sehr viel gewusst, ein bisschen herumgestottert. Und er hat mir ganz genau erklärt, wie viele Kubikmeter gerade dort durchfließen, wie wichtig das ist für diese und jene Sachen. Das erlebt man halt auch als Diplomat. Und man muss natürlich auch gerade in einem Land wie Russland sehr vorsichtig sein, weil russische Diplomatie neigt dazu, sich zu versuchen, Freunde herauszusuchen, gerade in Europa. Und ich bin so eng umarmt worden, von Putin abwärts, von allen, natürlich in der Hoffnung, dass Österreich hier eine Sonderrolle einnimmt und man sozusagen die vielen russischen Spione, die es in Österreich gibt, vielleicht doch nicht ausweist. Und muss auch sagen, bei ein paar Dingen bin ich bis heute gescheitert. Wir haben zum Beispiel in Österreich ein Gesetz, dass Spionage zulässig ist, außer sie richtet sich gegen den Staat Österreich. Sie können sich vorstellen, das ist ganz angenehm für die zahlreichen Spionen, die es seit dem dritten Mann in Wien gibt. Und ich versuche das öffentlich auch meiner eigenen Regierung zu sagen, bitte ändert das. Wir haben zwar den einen oder anderen russischen Diplomaten schon ausgewiesen, aber wissen Sie, was dann die wirkliche Sorge ist? In der Diplomatie gibt es dieses Maß, dass man immer dieselbe Anzahl ausweist, die man selber ausgewiesen bekommen hat. Und die österreichische Botschaft in Moskau ist viel kleiner als die russische, die hunderte Personen umfasst. Das heißt, wenn wir 10 Russen ausweisen, haben wir niemanden mehr in unserer Botschaft in Moskau sitzen. Mit solchen Dingen hat man bei einem großen Partner ständig zu rechnen eigentlich. Oder, und,
wir könnten,
und auch die Tatsache,
Herr Brix, wir könnten uns ja, wirklich noch ewig darüber unterhalten. Es tut mir ja schon fast in der Seele weh, dass ich Sie jetzt ziehen lassen muss. Wie gesagt, auch gerne, falls es doch irgendwie, falls wer abgesagt hat, Sie dürfen auch gerne bleiben. Ansonsten würde ich an der Stelle mal einen Punkt machen. Ganz, ganz herzlichen Dank an Dr. Emil Brix, Leiter der Diplomatischen Akademie Wien, der ältesten ihrer Art. Herzlichen Dank für die Einblicke und ich hoffe, dass möglichst viele Zuhörer jetzt sozusagen entweder die Idee haben, auch Diplomat zu werden oder wenigstens die Telefonnummer anzurufen, nämlich den 08000 441777 und die Fragen zur Diplomatie stellen, die wir eben heute stellen. 08000 441777. Sie hören Mitreden. Deutschland diskutiert auf allen Infowellen der ARD. Und wir machen gleich weiter. Unter anderem ist Angelika Linzmeier bei uns in der Leitung aus München. Interessiert mich natürlich wahnsinnig, was sie oder ihr auf den Nägeln brennt. Und dann machen wir jetzt erstmal eine ganz kurze Unterbrechung. Wie gewohnt auf den Infowellen unsere Nachrichten zur vollen Stunde. Und dann geht's gleich weiter zum Thema Rüpelei statt leiser Töne. Ist die Diplomatie am Ende unser Thema heute hier bei Mitreden?
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Um 21 Uhr mit Ingo Jansen. Guten Abend. Die Zurückweisung von Asylsuchenden bei Grenzkontrollen auf deutschem Gebiet ist rechtswidrig. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden und damit 3 Somaliern recht gegeben, die kurz nach ihrer Einreise wieder nach Polen zurückgeschickt wurden. Aus dem Hauptstadtstudio Philipp Eckstein.
Scharfe Kritik an der Bundesregierung kommt von der Opposition. So sagte die linken Politikerin Clara Bünger dem ARD-Hauptstadtstudio. Dobrindt habe mit Ansage einen Rechtsbruch begangen. Der Innenminister müsse zurücktreten. Auch der Vorsitzende der Grünen, Felix Banaschak, sprach von einem angekündigten Rechtsbruch. Er erwarte von CDU und CSU jetzt ein Umdenken und dass wieder Politik nach Recht und Gesetz gemacht werde.
Nach dem Sieg des rechtskonservativen Nawrocki bei der Präsidentenwahl in Polen will Regierungschef Tusk im Parlament die Vertrauensfrage stellen. Einen entsprechenden Antrag werde er zeitnah einreichen, sagte Tusk am Abend bei einer Ansprache im polnischen Fernsehen. Nawrocki hatte sich in der Stichwahl gestern knapp gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Die Verhandlungsrunde zwischen der Ukraine und Russland über eine mögliche Waffenruhe ist beendet. Das Gespräch in Istanbul hat etwa eine Stunde gedauert. Einen Durchbruch gab es nicht. Beide Seiten haben aber vereinbart, wieder Kriegsgefangene auszutauschen, diesmal vor allem Schwerverletzte und junge Menschen. Außerdem sollen Tausende Leichen übergeben werden. Mithilfe des Software-Milliardärs und Mäzen Zasso Plattner entsteht ein neuer Universitätsstandort in Potsdam. Das haben dessen Stiftung und die Landesregierung mitgeteilt. Der Campus ist auf dem früheren Gelände des Brandenburger Landtags, dem Brauhausberg, geplant. Außerdem wird das Zasso-Plattner-Institut am Griebnitzsee erweitert. Aus Potsdam, Annette Kufner.
Mit dem Ausbau werde eine Erfolgsgeschichte fortgeschrieben, sagte Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke. Mit der Zasso-Plattner-Stiftung habe man eine Absichtserklärung unterzeichnet. Demnach soll bis 2035 ein neuer Campus am Brauhausberg entstehen. Beherbergen soll er die Fakultäten Sozialwissenschaft und Jura, die bislang am Campus Griebnitzsee sitzen. Die Gebäude in Griebnitzsee sollen wiederum vom Hasso-Plattner-Institut übernommen werden.
Bei den French Open ist Turnierfavorit Novak Djokovic ins Viertelfinale eingezogen. Er hat den Briten Cameron Norrie klar in 3 Sätzen besiegt. Damit trifft Djokovic übermorgen auf den Deutschen Alexander Zverev.